Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, den wir heute miteinander feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute ist der Sonntag Oculi. Das ist ein lateinisches Wort, das erste Wort des Psalmverses für diesen Sonntag. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sind auf Jesus gerichtet, der den Weg des Leidens gegangen ist, der ihn ans Kreuz führte. Unsere Augen sind auf unseren Gott gerichtet und unsere Ohren auch, dass wir darauf hören und darauf merken, was er uns zu sagen hat. In der Passionszeit jetzt, da ist die Liturgie etwas verkürzt. Wir werden nachher auch mit der Liturgie Gott anbeten. Ihr seid im Vater und dann das Kyrie Eleison und danach kommt dann gleich das Gebet. Im Psalm für diesen Sonntag möchte ich auch heute gerne, wie ich sonst in letzter Zeit meistens tue, aus der plattdeutschen Übersetzung der Psalmen vorlesen. Lasst uns nun ein erstes Lied miteinander singen, nämlich das von dem Lied Nummer 445, Gott des Himmels und der Erde, Vers 1 und 2 und Vers 5. 445, 1, 2 und 5. Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Und mit deinem Geist.
Ich lese die Verse aus dem Psalm für diesen Sonntag, Verse aus Psalm 34. Die Ohren von der Herr kicken um den Gerechten. Hey, hört, wenn sie trüppeln und beten.
Det her gør ting aldrig andet lægst op, og lad hun navn fra det ære forsvinde. Men de gerecht når hun råben, den hørte det her dat, og hårdt hun til alle elend og fordrejt ud. Men en sønds nægst med kan, den er det her helt dyrt by. Og det kan måtte vi hjemme, det hælte vi op. Vel rekt op mis, måtte voldføre livet, men det her helt kom til lov og benavet sig fuldt. Han holdt sin hand bogen om, kin en fra sin knaven, hvor hun brugte. Vel kvart steg, kom du sin egen maldom om, vel ting en gerechten angehalt, kriegt sin straf. Die Heer mag das Leben von den Knechten frei. Und all diese Obhund verlaufen, blieben Sünde schuld.
Gütiger Gott, deine Augen sehen auf uns. Vertreibe unsere Sorge und die Angst, allein zu sein. Lass auch uns auf dich sehen und auf dein Erbarmen, dass du uns zuwendest in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn. Amen.
Die heutige Lesung steht bei Epheser 5, die Verse 1 bis 2 und 8 bis 9. Dass wir uns an Jesus Christus orientieren und ihm nachfolgen, daran erinnert uns auch die Epistel für den heutigen Sonntag. Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Bitte wieder Platz zu nehmen, wir singen das nächste Lied. Psalm 91, Jesu, geh voran. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lass uns einen Augenblick lang Stille halten. Lass uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns reden kann. Wir werden still. Danke, Herr, dafür, dass wir nun hier zusammen sein können, um auf dich und auf dein Wort zu hören. Du kennst uns und weißt, welche Gedanken uns bewegen in diesen Momenten. Wir bitten dich darum, mache unsere Ohren und unsere Herzen offen und frei für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es gibt ein Spiel, das Kinder manchmal spielen, nämlich Reise nach Jerusalem. Das kennt ihr das ja auch, die Kinder sitzen alle auf Stühlen im Kreis, ein Kind ist in der Mitte und dann müssen alle Kinder die Plätze wechseln und das Kind, das in der Mitte steht, muss dann versuchen, einen Platz zu ergattern, um sich dann noch hinzusetzen. Dann bleibt auch dann wieder ein anderes Kind übrig und das ist dann als nächstes an der Reihe. Ich weiß gar nicht, woher dieser Ausdruck kommt für das Spiel Reise nach Jerusalem, weil es ja mit Jerusalem gar nichts zu tun hat. Aber der Predigtext von heute, der ist Bestandteil einer Reise nach Jerusalem, nämlich die Reise, die Jesus gemacht hat, vom nördlichen Teil Israels, von Galiläa nach Jerusalem. Und bei Lukas wird das ziemlich ausführlich dargestellt, das ist der sogenannte Reisebericht des Lukas und es finden sich dort einige Abschnitte, die wir in den anderen Evangelien nicht haben. Manches, was bei Lukas steht, steht auch bei Matthäus oder Markus oder manchmal auch sogar bei Johannes. Aber einige Abschnitte stehen auch nur bei Lukas. Und dazu gehört auch der Predigtext von heute. Da geht es um das Thema Nachfolge. Ich lese jetzt den Text Lukas 9, Vers 57 bis 62. Da heißt es, als sie auf dem Wege waren, nämlich Jesus und seine Jünger, sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus ist also mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Aber andere sind auch dabei. Sie sind begeistert von Jesus. Was ist das für ein besonderer Mensch? Wirklich, der muss Gottes Sohn sein. Er hat Kranke geheilt. Er hat Traurige getröstet. Vergebung der Schuld zugesprochen. Ja, und sogar Tote auferweckt. Ein ganzer Pulk von Menschen, ich stelle mir vor, dass es überwiegend auch jüngere Menschen sind, die folgen Jesus. Und von dreien von ihnen berichtet Lukas in unserem heutigen Predigttext. Ein erster kommt zu Jesus. Sein Alter wird nicht genannt. Aber vielleicht ist er im Konfirmandenalter, vielleicht 13, 14 Jahre, vielleicht auch ein paar Jahre älter. Jedenfalls ist er begeistert von Jesus. Und das finde ich ja wunderbar, wenn Menschen, auch gerade junge Menschen, begeistert sind von Jesus. Ich habe das schon auch mir erzählen lassen und auch gehört und miterlebt, wenn Konfirmanden und Konfirmandinnen auf dem Konfestival waren, bei Cuxhaven, wo auch die Heseler Konfirmanden ja daran teilnehmen. Wenn sie dann wiederkommen, da sind manche begeistert von diesen Tagen, aber auch begeistert von Jesus, weil sie sagen, ja, an diesen Jesus möchte ich glauben. Er soll auch mein Herr sein und ich möchte mit ihm leben. Wie toll ist das, wenn Menschen sagen, jawohl, Jesus bedeutet mir viel. Ich will ihm folgen. Ich will an ihn glauben. Und so einer, der begeistert ist von Jesus, der kommt also zu ihm und sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Das ist doch wirklich wunderbar und das ist doch stark. Egal, Jesus sagt er, wo du hingehst, ich bleibe an deiner Seite, ich gehe mit dir. Ich will dir folgen und ich kann von dir sicher noch viel lernen. Ich bin gespannt darauf, welche Erfahrungen ich mache. Es werden bestimmt ganz wunderbare Erfahrungen sein. Ich könnte mir denken, dass Jesus auch solche Sätze nicht so oft zu hören bekam. Aber Jesus antwortet doch sehr zurückhaltend. Er sagt nicht, wie toll, dass du das willst, sondern er sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Mit dem Menschensohn meint er sich selbst. Ja, er ist unterwegs, aber er besitzt offenbar kein Haus, in das er sich zurückziehen kann, geschweige denn eine Unterkunft für seine Jünger und Nachfolger. Da geht es ihm offenbar schlechter als den meisten Menschen. Wo Jesus übernachtet hat, wenn er unterwegs war und seine Jünger, das wird in der Bibel nicht berichtet, das ist da kein Thema. Aber er sagt auf jeden Fall, ich habe kein festes Haus. Und Jesus erinnert an Tiere, die Füchse, die haben ihre Höhle. Und die Vögel, die haben ihre Nester. Aber er, der Menschensohn, der ja auch Gottes Sohn ist, der hat nichts. Der lebt doch eigentlich recht erbärmlich. Er weiß heute noch nicht, wo er morgen bleiben soll. Ob der junge Mann kapiert hat, was Jesus ihm damit sagen wollte.
Wenn du mit Jesus gehen willst, dann überlege dir das gut. Wenn du ihm nachfolgst, dann kannst du kein abgesichertes Leben führen. Du musst ständig damit rechnen, dass es anders kommt, als du gedacht hast. Bist du dazu bereit? Dieses steckt in der Antwort Jesu. Bedenke das gut. Jesus nachfolgen, das heißt, ihm ganz zu vertrauen, sich ihm ganz überlassen. Wie der junge Mann auf die Worte Jesu reagiert hat, wird nicht erzählt. Vielleicht hat er geantwortet, ja Jesus, ich habe mir das gut überlegt, ich will wirklich dir vertrauen, du sollst mein Herr sein, ich bleibe dabei, ich gehe mit. Vielleicht hat er aber auch über die Worte Jesu nachgedacht und gesagt, na, dann lasse ich es doch lieber. Das ist mir doch zu unsicher, ich gehe lieber wieder nach Hause. Bedenke, das will Jesus damit ja sagen, wenn du an mich glauben möchtest, mit mir leben möchtest, das kann dein Leben verändern. Das kann sein, dass du Dinge, die dir jetzt sicher sind, aufgeben musst. Überleg dir das gut, denn ich möchte an erster Stelle stehen. Jesus geht weiter. Und da sieht er wieder einen jungen Menschen und spricht den an und sagt selber, folge mir nach. Komm, geh mit mir. Warum Jesus ihn anspricht, wird nicht gesagt. Auch was das für ein Mensch ist, wird nicht weiter erläutert. Aber Jesus hat ihm das offenbar zugetraut und gedacht, ja, der gefällt mir. Der kann doch ruhig mit mir gehen. Und Jesus sagt, folge mir nach, so wie er es auch schon anderen zugerufen hat. Zum Beispiel den Fischern am See Genezareth, Simon Petrus oder Andreas. Oder Johannes und Jakobus oder wie sie hießen. Und sie haben ihre Netze und ihre Boote dagelassen und sind mit Jesus gegangen. Und Jesus sagt das nun auch einem jungen Mann und sagt, komm, komm mit. Und was macht er? Er sagt, naja, ich will wohl mitkommen, aber erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Oh, sein Vater ist wohl gerade gestorben. Und da kann er doch nicht einfach weggehen. Dafür muss Jesus ja wohl Verständnis haben. Wenn der eigene Vater verstorben ist, dann ist es doch wohl eine heilige Pflicht, zu seiner Beerdigung zu kommen und überhaupt alles Notwendige zu regeln. Das war damals schon so und heute ist es ja auch noch so. Wenn der Vater verstorben ist oder ansonsten ein ganz naher Angehöriger, dann kann mein Leben doch nicht einfach so weitergehen. Da muss ich erstmal dem auch den Vorrang geben. Aber Jesus, der antwortet sehr schroff und sagt, lass die Toten ihren Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Was will er damit sagen? Soll dieser junge Mann nicht zur Beerdigung seines Vaters gehen? Also ich finde, die Haltung von Jesus ist doch schwer verständlich. Aber Jesus will wohl damit sagen, wenn du es mit mir zu tun bekommst, wenn du mir nachfolgst, dann begleitest du mich auf meinem Weg, der mit meinem Tod endet. Und dieser Weg ist für dich jetzt wichtiger als deine familiären Verpflichtungen. Dieser Weg ist der Weg, der zu meinem Tod führt, aber letzten Endes zum Leben. Auch zu meiner Auferstehung und auch zum ewigen Leben, auch für dich. Am Grab zu stehen, Angehörige zu begleiten, das ist sehr wichtig und hat sein Recht. Zu trauern, zu weinen, das gehört dazu. Und das darf auch nicht verdrängt werden. Auch wenn ich als Christ lebe, auch wenn ich an Jesus, den Auferstandenen glaube, brauche ich eine Zeit der Trauer und des Abschieds. Und es ist für die meisten Menschen eine Hilfe, wenn sie zur Beerdigung eines Menschen gehen, der ihnen viel bedeutet hat. Es ist gut, wenn der gemeinsame Weg einen Abschluss findet. Aber ich denke auch nicht, dass Jesus meint, als Christ sollte man nicht auf Beerdigungen gehen. Er will darauf hinweisen, wenn ich rufe, dann hast du es mit Gottes Sohn selbst zu tun. Und dann kann es in diesem Moment nichts Wichtigeres geben. Auch was im normalen Leben das Wichtigste ist, wie die Beerdigung des Vaters, muss dann zurückstehen, wenn ich rufe. Denn hier geht es um deine Person, um dein Leben. Und was für dein Leben von Bedeutung ist, das liegt an mir, an meiner Person. An meiner Person entscheidet sich dein Leben. An meiner Person entscheidet es sich, ob du bei den Toten oder bei den Lebendigen bist. Ich aber, Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben in Person. Hier an dieser Stelle wird uns die Frage gestellt, was hat eigentlich Vorrang in deinem Leben? Was hat Priorität? Jesus beansprucht immer, den Vorrang zu haben. Er will nicht über uns herrschen. Er will uns nicht bezwingen. Er will nur, dass wir mit ihm ans Ziel kommen, in Gottes Herrlichkeit. Das ist seine Perspektive. Zuerst kommt Jesus und dann kommt alles andere. Das will er mit dieser kurzen Antwort an den jungen Mann sagen. Noch von einer dritten Person ist die Rede. Wieder kommt ein Mann auf Jesus zu und äußert den Wunsch, ich will dir nachfolgen. Doch auch er hat ein Aber. Aber erlaube zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Das ist ja wohl selbstverständlich. Einfach so abhauen, das geht doch nicht. Vielleicht ist er noch recht jung und die Eltern, die würden sich ja Sorgen machen. Wo ist er auf einmal geblieben? Auf einmal ist er mit diesem Jesus gelaufen. Aber Jesus antwortet diesem jungen Mann, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Was hat das Pflügen mit Abschied zu tun? Beim Pflügen kommt es darauf an, nach vorne zu sehen. Ich habe in meinem Leben einmal einen kleinen Acker gepflügt. Und dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Ich war vielleicht 16 Jahre und ich hatte einen Trecker zur Verfügung und einen Zweischaflug. Mein Vater hatte ja eine Baumschule und da sollte ein Stück Land gepflügt werden, damit es dann bepflanzt werden kann. Und ja, dann habe ich also angefangen mit dem Pflügen. Und dann, als ich da so eine halbe Strecke gefahren war, dann dachte ich, muss mal gucken, ob es auch gut geworden ist. Und dann habe ich mich eben kurz umgedreht und dann, es ging noch gerade. Und dann bin ich weitergefahren und dann habe ich geguckt, oh, da war es eine Delle. Denn als ich nämlich zurückgeguckt hatte, habe ich das Steuer doch so ein bisschen rumgerissen vom Trecker. Und dann merkte man und sah man sehr deutlich, oh, diese Furche ist nicht gerade geworden. Und ich habe beim nächsten Mal versucht, das wieder gerade hinzukriegen. Es ist mir nicht gelungen. Man sah das auf dem ganzen Feld dann immer, dass da so eine Delle war. Und als ich dann fertig war und mein Vater kam dann wieder, ich glaube, ich hatte noch keinen Treckerführerschein, ich durfte nicht auf der Straße fahren, er musste dann den Trecker nach Hause fahren. Da hat er sich das angeguckt. Und dann hat er mit diesem Bibelspruch geantwortet, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Denke daran, wenn du pflügst, du musst immer nur nach vorne gucken, egal was ist. Du kannst nach hinten gucken, wenn du am Ende angekommen bist. Dann kannst du gucken, wie es geworden ist. Aber nicht, während du unterwegs bist. Warum antwortet Jesus mit diesem Ausspruch vom Pflügen? Wer die Hand an den Pflug legt und sie zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Beim Reich Gottes, das heißt also bei der Nachfolge Jesu, ist es genauso, dass du immer nur nach vorne guckst, nicht nach dem, was zurückliegt, was hinter dir ist, was dich abhalten kann. Vielleicht sagst du, ich habe doch da meine Kumpels, meine Freunde, ich habe doch da meine Hobbys, ich habe da doch dieses oder jenes. Nein, guck nicht zurück, was war, sondern guck nach vorne. Dieser Mann, der Jesus nachfolgen wollte, der guckte zurück. Er blickte auf das, was er aufgeben sollte. Er hatte aber nicht vor Augen, was er gewinnen würde, wenn er Jesus nachfolgt. Auch hier gilt, Jesus will nicht sagen, dass wir uns nicht von unserer Familie trennen sollen.
das kommt sicher vor, dass Leute sagen, ja, ich gehe jetzt weg, ich mache jetzt eine besondere Ausbildung weiter weg, weil ich Jesus dienen will. Ich werde vielleicht Missionar oder ich werde Entwicklungshelfer und arbeite in einer christlichen Organisation und helfe damit. Ich gehe hier von zu Hause weg, gehe ins Ausland, was auch immer. Und das ist dann sicher auch schwer für Eltern, dann ihren Sohn oder ihre Tochter loszulassen. Und andere aber, die sagen, nein, ich bleibe doch bei meiner Familie und ich kann genauso gut Jesus nachfolgen. Es geht nicht um das Äußere, bleibe ich bei meiner Familie, bleibe ich in meinem Ort wohnen oder ziehe ich weg. Sondern es geht ja darum, welche Priorität hat Jesus in meinem Leben. Er soll den Vorrang haben. Und dem, alles andere ordnet sich dem unter. Auch das muss geregelt werden. Und ich muss sehen, wie lebe ich mein Leben, wie komme ich durch die Zeit, welche Menschen habe ich, die für mich da sind. Jesus die Priorität einräumen. Das ist das Thema dieses Bibeltextes und das Thema dieser Predigt. Können wir das denn so, wie Jesus das sagt? So konsequent, so radikal? Wenn man das so überlegt, dann sagt man vielleicht, dann kann ja keiner Nachfolger Jesu sein. Wenn wir das so machen sollten, alles Mögliche aufgeben. Doch Jesus erwartet ja nicht die Perfekten. Er erwartet, dass wir darüber nachdenken. Wer ist er für mich? Wer ist für mein Leben? Und es geht darum, dass wir ihn befragen, dass wir im Gebet zu ihm reden und fragen, Herr, was willst du denn für mich? Was soll ich tun? Und es wird deutlich in diesem Abschnitt, wie sonst auch immer wieder in der Bibel, der Glaube an Jesus ist nicht so etwas wie ein kleines Hobby, das ich so nebenbei betreibe, so wie ich manche Interessen habe und dann sage, ja, ein Interesse, das ich habe, das ist auch, dass ich was für die Kirche übrig habe oder dass ich auch wohl mal gelegentlich in der Bibel lese oder so ähnlich. Nein, es ist das Christsein, wird deutlich hier, ist kein Hobby, das ich so nebenbei habe, sondern etwas, wenn ich es ernst meine mit dem Glauben an Jesus, das mein Leben prägt. Und von daher gestaltet sich mein weiteres Leben. Der Bibeltext, der heute unser Predigttext ist, trägt in meiner Bibel die Überschrift vom Ernst der Nachfolge. Ja, wirklich, uns wird vor Augen geführt, dass es eine ernste Sache ist, an Jesus zu glauben und ihm nachfolgen. Ernst in dem Sinne, dass wir uns das gut überlegen, weil es unser ganzes Leben verändern kann. Und es gibt viele Berichte darüber, dass Menschen, die erst eine ganze Zeit lang ohne Gott und ohne Jesus gelebt haben, dann zum Glauben an Jesus kommen und das verändert ihr Leben total. Weil sie sagen, jetzt hat Jesus spielt sozusagen die erste Geige und darauf baut sich alles andere auf. Und das kann auch dann bedeuten, dass ich mich von Freunden trennen muss. Vielleicht sogar von meiner Familie. Das kann aber auch bedeuten, dass ich viel Neues gewinne. Weil ich sage, Jesus spielt die erste Geige in meinem Leben. Und wenn ich ihm folge, dann habe ich das, was ich brauche. Er ist mein Gott und mein Heiland. Er ist mein Helfer und ihm will ich vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns jetzt ein Lied miteinander singen. Das kann gut sein, dass das nicht so bekannt ist. 598, Kreuz, auf das ich schaue. Wir sind ja in der Passionszeit, also in der Zeit, wo wir an das Leiden und Sterben Jesu denken. Er ist am Kreuz gestorben. Was bedeutet das, wenn wir auf ihn sehen, auf sein Kreuz? Lasst uns mal versuchen, das zu singen. 598, alle drei Verse.
einige Mitteilungen an die Gemeinde. Der Kirchenvorstand dankt allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 108,31 Euro. Vielen Dank für Ihre Gaben. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie besondere gesamtkirchliche Aufgaben der evangelischen Kirche in Deutschland. Religion findet immer weniger in den Familien statt. Gleichzeitig wird die Konfirmation immer wichtiger. Junge Menschen mit Kirche in Kontakt zu bringen, ist eine gesamtkirchliche Aufgabe. Die Initiative der EKD will die Konfirmation als relevant und sinnvoll an Jugendliche und ihre Eltern kommunizieren. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Herzlich einladen möchten wir Sie am kommenden Freitag, den 13. März um 19 Uhr, zu einer Passionsandacht mit Pastorin Dr. Hannegret Grundmann hier in unserer Kirche. Im Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem 15. März um 10 Uhr, begrüßen wir unsere neuen Konfirmanden. Der Gottesdienst wird von Dr. Pastorin Hannegret Grundmann und vom Gitarrenchor Wegbegleiter gestaltet. Herzliche Einladung dazu. Und mögen Worte aus dem Wochenspruch aus Lukas 9, Vers 62 Sie in der kommenden Woche begleiten. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, die 406, die Strophen 1 bis 3.
Herr, unser Gott, unsere Augen sehen auf dich. Wir wenden uns dir zu, auch mit unseren Anliegen und unseren Gebeten. Wir bitten dich darum, sieh uns an, uns persönlich, unsere Welt. Wir sind erschrocken und erschüttert darüber, dass es so viel Krieg und so viel Gewalt in unserer Zeit gibt. Im Nahen Osten, Israel, Libanon, Iran, in der Ukraine und in manchen anderen Ländern noch. Es gibt so viel Zerstörung, so viel Leid, so viel Elend, so viel Traurigkeit, so viel Hoffnungslosigkeit. Herr, wir bitten dich darum, dass du als der Herr der Welt eingreifst, dass du Frieden schaffst, dass Menschen aufatmen können, dass sie ihre Toten beweinen können. Wir bitten dich für die Christen, die dort leben, gerade auch im Iran, wo die Christen besonderen Verfolgungen ausgesetzt sind, dass sie erfahren, dass du ihnen Frieden gibst, inneren Frieden. Aber dass sie auch erfahren, dass sie ihren Glauben leben können und dass sie merken und erfahren, du bist wirklich der Herr. Sei bei denen, die Entscheidungen fällen und die die Macht haben über Krieg und Frieden, die Machthaber in den mächtigen, großen Ländern und in den kleineren Ländern. Gib doch, Herr, dass Menschen aufatmen können. Wir bitten dich für diejenigen, die krank sind, die es schwer haben, auch bei uns, in unseren Familien, in unserer Gemeinde. Sei bei denen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die vor großen Problemen stehen. Wir bitten dich aber auch für Menschen, die mit dir leben wollen, aber ihr Glaube wird erschüttert durch das, was sie erleben müssen, dass sie erfahren, dass du es bist, der heilt, der aufbaut, der tröstet, der Wege zeigt. Wir bitten dich hier für die Kirchengemeinde, für alle, die hier tätig sind, die Verantwortung tragen im Kirchenvorstand und in den Kreisen und Gruppen, für Pastorin Dr. Grundmann, für alle, die hier dein Wort weitergeben. Wir bitten dich für die Konfirmanden und Konfirmandinnen, die demnächst konfirmiert werden, aber auch bei denen, die jetzt bald mit dem Unterricht beginnen. Danke, Herr, dafür, dass wir gerade die jungen Menschen dir anvertrauen dürfen. Und lass sie erfahren in ihrem Leben, du bist wirklich da und es lohnt sich, sich dir anzuvertrauen. Und gib die Familien mit deinem Segen und mit deiner Kraft. Segne alle Verkündigung deines Wortes, hier in der Gemeinde und darüber hinaus, auch durch die Medien, durch den Evangeliumsrundfunk und andere Rundfunkanstalten, durch Fernsehen, durch Beiträge. Aber ich danke dafür, dass es so viele Möglichkeiten gibt, auch über das Internet. Und dass auch dieser Gottesdienst von anderen auch gehört werden können, gehört werden kann, die heute nicht hier sind. Danke für die Möglichkeit, zusammenzukommen, dich anzubeten, auf dich zu hören. So segne uns und alle, die zu uns gehören, heute und in dieser neuen Woche. Bei allem, was auf uns zukommt, lass uns erfahren, du bist an unserer Seite und du gehst mit. Lass uns dankbar werden und immer wieder Anlässe zur Dankbarkeit haben, weil du ja da bist und weil es sich lohnt, sich dir anzuvertrauen. Und alles, was uns noch bewegt, nehmen wir dir gemeinsam, indem wir miteinander beten, dann erheben wir uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns nun vor dem Segen noch eine Strophe singen, das können wir auch stehen singen, 547, Vers 2. Immer sollte er mir vor Augen stehen. Und denken damit an Jesus, der auch am Kreuz für uns gestorben ist. Auf dich und gebe dir Frieden. Amen.